Herr, was ist es für ein Trost, zu wissen, dass du im Regimente bist, dass du über allem stehst und dass du die Fäden der Regierenden und alles in der Hand hast und auch behältst. Und mag es noch so chaotisch zugehen in unserer Welt, es ist und bleibt letztlich doch deine Welt. Und wir wissen, dass du durch alles Dunkel hindurch zu deinem hellen Ziel kommst. Dir ist und bleibt kein Leid verborgen, kein Kummer, kein Schmerz. Und das alles willst und wirst du einmal enden und wenden und dorthin bringen, wo die volle Erlösung da ist. Darüber sind wir froh, werden wir froh, darüber beten wir dich an. Und nun, Herr, lass deine Gegenwart auch deutlich werden im verkündigten Wort. Schließ uns selber dein Wort auf und lass es als lebendiges, auch ein lebenschaffendes Wort sein in unser aller Leben, dass wir neu gestärkt und mit neuer Ausrichtung und Ausrüstung in den Tag hineingehen, in unseren Alltag, wenn wir nach Hause kommen, dass deutlich wird, wir sind die Deinen, wir gehören dir, wir vertreten dich, wir bleiben auf dem Weg und wir wissen um das große, herrliche Ziel, das du uns gegeben hast. Über allem sei dein Name hochgelobt. Amen. Der Psalm 24 fängt eigentlich nicht mit Vers 1 an, sondern mit 2. Samuel Kapitel 6. Schlagt es mal bitte auf, wenn ihr mitlesen wollt. Das ist nämlich der Erlebnishintergrund dieses Psalms 24, ein Psalm von David. David ist ja das Dauerthema in diesen Tagen. 2. Samuel Kapitel 6. Ich glaube, dass wir, wenn wir das jetzt hören oder mitlesen, diesen Psalm 24 schneller im Griff bekommen. Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala oder auch Kirjat Jearim in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Sebaot, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Das war so ein Heimholungsfest. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte der des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb bei der Lade Gottes. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte Peretz Usa, das heißt Wegreißen Usas, bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tage und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gathiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gathiters, und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Ich breche hier ab, das geht dann noch weiter. David hat dann die Lade Gottes später in die Stadt Davids geholt und gebracht, weil er gemerkt hat, das Ganze hat nicht bloß eine negative Seite, die er ja erlebt hat, sondern durch den Segen, den Gott im Hause, in dem so eine Zwischenunterkunft anberaumt war, gegeben hat, hat David gemerkt, der Herr ist ein freundlicher Herr, ich kann ihn also in die Stadt Davids zurückholen, eben in Form dieser Lade. Bitte, das ist der Erlebnishintergrund. Und hören wir den Psalm 24. David als Dichter, dieses Lied hat zwei Strophen mit einer Ouvertüre, also mit einer Eingangsfeststellung. Und diese lautet so: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Ouvertüre bis hierher. Jetzt Strophe 1. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Bis hierher Strophe 1. Jetzt kommt die zweite. Da merkt man, das ist ein gedanklich neuer Ansatz. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehen. Wie oft ist denn das schon vertont worden? Gerade dieser Text. Mache die Tore weit. Ich will der Hammerschmidt und wer denn alles. Also, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Ist eine Frage. Antwort: Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Noch einmal. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Ouvertüre, zwei Liedstrophen, Entstehungshintergrund, 2. Samuel 6, 1 bis 11. Kirjat Jearim liegt etwa 10 Kilometer westlich von Jerusalem. Ist er heute lokalisierbar, bis heute. David hat in diesem Zusammenhang, und er hat es ja gut gemeint, selbst die zwei, die ja die Bundeslade beschützten, und selbst der Usa, der ja die Bundeslade festhalten wollte, wollte damit sie nicht herunterfällt, weil die Rinder ausglitten. Das war keine geteerte Straße, das war eine holprige Angelegenheit. Alles gut gemeint und David macht die Erfahrung, ja, also so mir nichts, dir nichts kann man mit dem Gott, der in der Bundeslade so seine Gegenwart kundgetan hat, nicht umgehen. David hat die Heiligkeit Gottes erfahren. Darum stellt er gleich in der ersten Strophe die Frage, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das hat einen Anlass, so zu fragen. Ich bleibe noch bei dem, was 2. Samuel berichtet, ein bisschen. Wie kommt es denn, dass ein solches plötzliches Geschehen den David durcheinander bringt? Er meint's gut. Er will seinem Gott dienen. Er macht ein Heimholungsfest mit allem drum und dran. Er tanzt vor der Bundeslade her. Das war ein Einzeltänzer, das war kein Paartanz. Manche berufen sich ja da auf das Tanzen des David, wenn man heute mit allen Regeln der Kunst die Tanzerei einführen will in den Gemeinden. Also da habe ich Bauchweh. Also beruft man sich darauf. Das war eine ganz andere Situation hier bei dem David. Wenn wir weitergelesen hätten, hätten wir ja feststellen können, die Michal, das war die Frau des David, eine Tochter Sauls, hat ja dem David, nachdem die Sache abgeschlossen war, dann positiv beim zweiten Durchgang ja die Leviten verlesen. Hat gesagt, du bist aber ganz schön als König heute dagestanden. Du hast dich ja entblößt, du hast dich ja herabgegeben. Also so ein König, das ist doch unmöglich, wie du dich benommen hast. Das war die Michal. Und David hat gesagt, ja, also ich will meinem Herrn tanzen, ihn erheben. Und wenn ich noch niedriger bin vor den Mägden und wenn ich mich ganz heruntergeben muss, aber mir geht es um die Ehre meines Herrn. Das ist also der Hintergrund. Wie kommt es denn eigentlich, dass beim ersten Durchgang die Sache schief ging? Die Bundeslade wird auf einen neuen Wagen gesetzt. Großartig. Der David hat gedacht, also für die Bundeslade ist das Beste gut genug. Da muss ein neuer Wagen her. Und dann müssen zwei als Begleitpersonen mitarbeiten, das ist so wie das Wachpersonal, die müssen dann rechts und links da mitgehen, damit wirklich nichts passiert. Dann passiert doch was. Was war denn da falsch? Ja, da weisen sich Bibelkenner aus. In der Tat. David hat es gut gemeint, aber er hat einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Die Bundeslade durfte nur getragen werden, und zwar auch nicht von irgendjemand, die man da so geschwind herholt, sondern von den Leviten. Die hatten den besonderen Auftrag von Gott, die Bundeslade zu tragen. Wurde total übersehen. Und da hat Gott eingegriffen. Er wollte damit demonstrieren, mit mir kann man nicht einfach so mir nichts, dir nichts umgehen. Es geht um den Einzug ins Heiligtum, um den Einzug Gottes ins Heiligtum. Das ist auch der Überschrift, oder das ist die Überschrift über diesem Psalm. Ich habe jetzt schon einiges zur dichterischen Form gesagt, die zwei Strophen mit der Einleitungsfeststellung, Ouvertüre. Das Ganze ist auch ein prophetischer Psalm. Wie das eben bei David kaum anders sein kann, hat Gott eben in seinen Mund auch ein Stück Prophetie hineingelegt. Denn dieser Psalm umspannt Urzeit und Endzeit. Da wird also ein ganz großer Bogen geschlagen. Von da an, wo alles erschaffen worden ist, bis hin zu dem, der dann kommen wird und alles Erschaffene wieder heimholt und heimbringt und ins Ziel hineinbringt, das er sich gesetzt hat. Die Gründung der Erde sozusagen und den letzten Advent. Also ein prophetischer Psalm. Es ist kein Wunder, dass dieser Psalm aufgegriffen worden ist von nicht wenigen Musikern, haben wir ja gesagt. Ich weiß es nicht, wie oft er vertont worden ist. Und auch seinen Niederschlag gefunden in dem wohl bekanntesten Adventslied. Jetzt wird es nämlich Advent mitten im Sommer. Das bekannteste Adventslied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Bis da hinein hat dieser Psalm also ein Echo gefunden. Wir finden in diesem Psalm eine Antwort auf die Frage, wer ist denn der König der Ehren? Oder wie man auch sagen kann, der König der Herrlichkeit. Aber das ist nachher noch ein extra Punkt in meiner Abhandlung jetzt. Also wer ist der König der Ehre? Deshalb heißt ja auch das Thema für heute David und der König der Ehre. Ich habe drei Punkte. Als erste Antwort können wir sagen, aufgrund dieser Psalmaussage, er ist der Schöpfergott. Durch ihn ist alles gemacht. So heißt es, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Eine Grundsatzfeststellung ist das. Der Schöpfergott, der alles geschaffen hat, der nicht begrenzt ist auf irgendein Volk, obwohl das nachher kommt. Er ist der Gott Jakobs. Das hat noch seine besondere Bewandtnis. Ist er nicht beschränkt auf dieses Volk, das er dann den anderen Namen bekommen hat, nämlich Israel. Der Jakob wurde zum Israel und so wurde er das ganze Volk Israels, das heißt also die Nachkommenschaft Jakobs, bezeichnet. Er ist nicht begrenzt auf ein einzelnes Volk. Er ist also nicht einfach einer der vielen Nationalgötter. Wisst ihr, das ist in der damaligen Zeit, bei der Umgebung, in der Israel stand und sich als Volk etabliert hat, ganz wichtig. Wenn wir dran denken, dass etwa Nebukadnezar seinen Privatgott, nämlich den Marduk, hatte und wie alle die Könige und Kaiser und die Regenten damals ihre Götter hatten, wie jedes Volk seinen Privatgott, seinen Nationalgott hatte, ist es ganz wichtig, dass der David hier feststellt, Unser Gott, der König der Ehren, bleibt nicht beschränkt auf ein einzelnes Volk, ist kein Nationalgott, der in Konkurrenz treten müsste zu den vielen anderen. Ich würde sagen, das ist bis heute eine ganz wichtige Grundsatzaussage. Unser Gott hat alles geschaffen. Unser Gott steht über allem. Unserem Gott gehört die Erde und was darinnen ist. Das heißt, der Schöpfer hat, als der, der alles gemacht hat, auch das Besitzrecht. Und als Besitzer hat er das Eigentumsrecht. Ich glaube, die Juristen, die unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum oder was. Ja, so genau weiß ich es nicht. Aber lassen wir es mal bei der Feststellung. Wer alles schaffen kann, wer ein solcher Schöpfer Gott ist, der ist stark. Der ist weise. Und bis heute machen wir doch die Erfahrung. Fragen wir doch einmal die Forscher, die Wissenschaftler, die an dieser Stelle arbeiten und grübeln und nachfragen und neue Fragen stellen und nochmal Fragen stellen. Man kann ja aus dem Munde von Wissenschaftlern hören, wenn sie eine Frage beantwortet haben, weil sie hinter irgendein Geheimnis in der Schöpfung gekommen sind, dann tun sich 100 neue Fragen auf. Das heißt, man kommt an gar kein Ende. Und es ist immer dieselbe Schöpfung, in der wir Menschen herumforschen. Wisst ihr, ich denke, mag kindlich jetzt klingen, aber dann nehmt mich halt jetzt mit dieser kindlichen Aussage. Wenn da Wolken am Himmel hängen, so eine richtige dunkle Wetterwolke, wo man denkt, die können jetzt Regen bringen, zwischendurch könnten wir ja auch mal Regen brauchen und etwas Abkühlung bekommen dadurch, dann denke ich an ein Wort, das in der Bibel steht, wo von den Wassern unten auf Erden und von den Wassern oben am Himmel die Rede ist. Und in der Tat, Gott bringt es fertig, tonnenweise Wasser oben an den Himmel hinzuhängen. Das ist doch Wasser, das da oben hängt. Tonnenweise. Bitte heben wir mal einen 10 Liter Eimer Wasser. Das hat ein ganz schönes Gewicht. Das muss man immer dann, wenn ich Wasser aus dem Bach hole, und bei unser kleines Gärtchen da so einigermaßen am Leben zu erhalten, das hängt ganz schön hin, 10 Liter Wasser. Also bitte. Und wenn das dann vom Himmel herunterkommt, tonnenweise hängt es Gott an den Himmel. Natürlich haben die Wissenschaftler eine Erklärung dafür, nicht wahr? Das ist Wasserdampf und dann wird er kondensiert und dann braucht der Wassertropfen einen Kondensationskern und dann und so weiter und so fort. Und wisst ihr, wenn es dann regnet, dass es dann in Form von Regentropfen herunterkommt und nicht einfach so runterplatscht, nicht eine Tonne Wasser auf den Kopf kriegen, dann bitte gut Nacht. Also ich will an der Stelle einfach deutlich machen, wie die Schöpfung voll ist von Wundern, von staunenswerten Dingen. Und wir forschen, die Menschheit forscht bis heute drin herum und kommt an kein Ende. Der Mikrokosmos, der Makrokosmos ist voll von Schöpfungswundern unseres Gottes. Da könnte man ja nun wirklich ellenlang weitermachen. Dann darf man bloß die einzelnen Sparten, nicht wahr, in der Biologie. Die Welt der Kristalle ist eine Welt für sich. Da kommt man an kein Ende, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die Welt der Insekten ist eine Welt für sich. Die Welt der Blumen ist eine Welt für sich. Die Welt der Tiere, einfach der Tiere, die im Wasser sind, ist eine Welt für sich. Und so weiter und so fort. Das ist der Schöpfergott. Ich habe vorhin gedacht, bei dem vorgeschlagenen Lied, bleibend ist deine Treue, da wird auch die Schöpfung abgehoben. Dass Gott als der Schöpfer wirklich uns Menschen, seiner Menschheit, seine Weisheit darin kundtun will und seine Größe darin zeigen. Und Paulus geht ja so weit in Römer 1 zu sagen, wer das nicht erkennt und Gott nicht dafür dankt, der, soll ich es ganz scharf sagen, der ist dumm. Der setzt seinen Verstand nicht richtig ein. Wirklich. Ihm, diesem Schöpfergott, gehört alles. was wir haben, was wir als Menschen haben, wenn wir uns jetzt, lassen wir es mal bei dem Besitzer oder als Eigentümer da ausspielen, stimmt beides nicht. Wir sind weder Besitzer noch Eigentümer. Was wir haben, ist alles geliehenes Gut. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Das sollten wir als Menschen immer bedenken. David baut mit diesem Feststellungshinweis in Vers 1 und 2 ein unerschütterliches Fundament für das, was er jetzt in den folgenden Versen sagt. Wenn bei Interviews immer wieder die Gefragten sich um eine Antwort bemühen, das fällt mir am laufenden Band auf, dann kann man sehr oft den Satz hören, sie werden also mit einer Frage konfrontiert, die ziemlich kompliziert ist. Und je komplizierter die Frage ist, umso schneller kommt dann der Satz von dem, der die Antwort geben soll, ich gehe davon aus. Fällt euch das auch aus? Also, ich gehe davon aus. Das kommt mir immer so vor. Die Frage ist schwierig. Und es gibt wirklich schwierige Fragen. Und Antworten, die darauf gegeben werden sollen, sind oft noch schwieriger. Also, und der so Gefragte, der die Schwierigkeit erkennt, der will sich jetzt selber ein Fundament bauen, damit er irgendwie von was ausgehen kann, damit er eine Antwort findet und sagt dann, ich gehe davon aus. Ob das aber stimmt, wovon er ausgeht, muss man wieder 10-mal hinterfragen. Was macht David? Er geht davon aus, der König der Ehren ist der Schöpfergott, der alles geschaffen hat, dem alles gehört, die Erde und was darinnen ist, von dem geht er aus. Das ist sozusagen der Grundton. Und so wie die Tonleiter ihren Namen bekommt vom Grundton, wissen ja die Musiker, nicht wahr, C-Dur heißt deshalb C-Dur, weil der Grundton C ist. Und bei D-Dur ist es auch so, da ist D der Grundton. So ist das der Grundton bei allem, auch bei der Frage, die jetzt da als nächstes kommt. Denn wer darf denn diesem mächtigen Gott, diesem Allherrn nahen? Wie ist denn mit diesem Gott eine Verbindung möglich? Das ist die Fragestellung, mit der jetzt David in die erste Strophe einsteigt. Das haben wir ja gehört. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Dieser Herr hat ja ein Zeichen seiner Gegenwart gesetzt. Dieser Herr, dieser König der Ehren, der schwebt nicht irgendwo da drüber, sondern der will, und das hat er getan, sein Besitzrecht und sein Eigentumsrecht an einem ganz bestimmten Punkt festmachen. Da komme ich noch drauf. In den Versen 3 bis 6, ist also Strophe 1, steht im Hintergrund die Erfahrung, die David bei der Heimholung der Bundeslade gemacht hat. Ich unterstreiche das noch einmal. Und da kommen wir zu der zweiten Feststellung. Der König der Ehren ist nicht nur ein Schöpfergott, sondern er ist auch ein heiliger Gott. Deshalb kommt David auf solche Sätze wie die, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Er gibt jetzt Antwort. Wer unschuldige Hände hat, wisst ihr, da denke ich, die Hand des Usa hat nach der Bundeslade gegriffen. Gut gemeint, er wollte ja die Bundeslade festhalten, damit sie nicht runterfällt. Waren das unschuldige Hände? Und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Druck, David zählt da nun im Einzelnen auf, wie das ist mit den Voraussetzungen, dem heiligen Gott zu nahen. Ich möchte aber jetzt an dieser Stelle von der zweiten Strophe etwas schon vorwegnehmen. Es fällt doch auf, dass die zweite Strophe mit dem Einleitungssatz mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, immer wieder mit Fragen unterbrochen wird. Wer ist der König der Erde? Kommt zweimal. Das ist wie so ein Frage- und Antwortspiel. Oder wie, wenn man das musikalisch ausdrückt, wie ein Chor, der eine Fragestellung bringt, also eine Art Wechselgesang, und der andere Chor bringt die Antwort. So ähnlich wie es David in der Bach natürlich in der Matthäus-Passion gemacht hat, wenn da der Kinderchor, der stellt doch, glaube ich, ist es der Kinderchor? Seine Fragen, wer, da in der Einleitungsmusik, in der Matthäus-Passion ist es so. Das heißt, die Fragestellung. Oder mir ist es auch bei Brahms schon aufgefallen, etwas, was mich schon beim ersten Mal unheimlich bewegt hat. Brahms hat aus 1. Korinther 15 in seinem deutschen Requiem die Sätze vertont: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und dann triumphiert er mit seiner Musik so großartig. Und da kommt eine Stelle, wo er dieses Wo, Tod, wo? Also jetzt würde ich sagen, in allen Tonarten, in alle Tonräume hinein fragen lässt. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Hölle, wo? Es kommt keine Antwort. Die Antwort kommt dann schon. Aber der Tod kann nicht antworten, sondern die Antwort heißt: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat. Das ist Botschaft ausgedrückt in Tönen. Also so müssen wir hier so ähnlich uns das vorstellen, wenn da die Frage steht, wer ist der König der Ehre? Und dann kommt die Antwort. Oder die Szene, malen wir jetzt ein bisschen aus. Da steht vor den Toren der Stadt ein Herold auf seinem Pferd und begehrt Einlass. Dann kommt die Frage des Wächters von innen, der darf nicht reden, jeden hereinlassen: Wer da? Dieses Fragen und Antworten steht als im Hintergrund. Traut etwa der Wächter nicht dem, der da Einlass begehrt? Kann man denn jeden Besucher hereinlassen, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist? Kennt ihr die Situation? Da klingelt es an der Haustür und die Hausfrau: Oh, wie sieht es in der Küche aus? Ja, mach mal schnell die Tür zu und so. Also nicht alle haben ein schön aufgeräumtes Zimmer, wo man jeden hereinlassen kann. Ja, wenn nicht aufgeräumt ist, geht's dann? Wir wollen das bei einem der nächsten Punkte bedenken. Das hat nämlich mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Dieser heilige Gott hat ein Zeichen seiner Gegenwart gesetzt. Das ist der heilige Berg Zion. Das ist sein Tempel, den er erwählt hat. Ihr Lieben, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Und der ganze Islam dabei kann sich auf den Kopf stellen. Es ist nun einmal so, der Gott der Bibel, der Schöpfergott, hat sich Zion erwählt. Ja, ob das den Muslimen gefällt oder nicht? Das ist doch schon staunenswert. Ich möchte sagen, fast im negativen Sinn staunenswert, dass der ganze Islam jetzt plötzlich drauf kommt, Jerusalem als seine Stadt neben Mekka und Medina auch noch einzuheimsen, obwohl Jerusalem im ganzen Koran jetzt als Begriff überhaupt nicht vorkommt. Nur so als die Entfernte, wo man dann vermuten kann, das könnte Jerusalem sein. Und es kommen die plötzlich drauf, ah doch, Jerusalem könnte doch auch unsere Stadt sein. Und dann geht der Kampf hin und her. Und Ehud Olmert, der, wir merken, das ist eine hochaktuelle Angelegenheit, Ehud Olmert ist so weit gegangen zu sagen, ja, er könnte sich vorstellen, dass es eben auch einen Teil von Jerusalem gibt, der abgetreten wird an die Palästinenser. Dem Beschluss, den das israelische Parlament, ich weiß nicht, im Jahre 1900 sowieso, 82 oder 87 gefasst hat, Jerusalem als ewige, ungeteilte Hauptstadt Israels zu sehen und dann zu erkennen. Der Ehud Olmert meint, das können wir eventuell auch ändern. Der heilige Gott hat ein Zeichen seiner Gegenwart gesetzt, das ist der Zion, jetzt speziell der Tempelberg, das ist Jerusalem, das ist seine Stadt, von Gott beschlagnahmt. Ich glaube nicht, dass Gott davon abgeht. Er kann nicht davon abgehen, weil er ein heiliger Gott ist. Und der Mensch, Wir haben ja gestern Abend in der Unterwelt, da war es kühler als hier oben, haben wir heute Morgen am Tisch schon festgestellt, mit Psalm 51, wie David, das ist nur durch die Steuerung durch den Heiligen Geist möglich, eine tiefe Sündenerkenntnis auch durch seinen Fall, durch sein Fallen erfahren hat, im Blick auf sich selber, eine tiefe Sündenerkenntnis gewonnen hat, das spielt hier mit herein. Wie diese Sündenerkenntnis bei David dazu geführt hat, seine ganze Unheiligkeit zu erkennen. Wie hat es da in dem Samuel-Bericht geheißen? David schlug das Herz. Das hat einen Adrenalinausstoß gegeben. Der hat da seinen Puls bis rauf in den Kopf gespürt. David schlug das Herz. Er grimmte. Im Licht der Gegenwart Gottes, es geht ja um die Frage, ja, wer darf denn diesem heiligen Gott nahe kommen? Im Licht der Gegenwart Gottes wird die ganze dunkle Folie unserer Sündenverderbnis deutlich. Da greift das Wort, ich weiß es nicht mal, ist es auch aus einem Psalm Davids, könnte aber sein, ich meine ja, in deinem Licht sehen wir das Licht. Auch eine Aussage Davids. Das heißt, was wirklich Licht ist, ist nur in deinem Licht erkennbar. Sonst sind wir ganz schnell dabei, etwas für Licht zu halten. Das heißt, Licht im Sinne von Wahrheit, von Weisung, von Klarheit, von Orientierungsmöglichkeit. Etwas für Licht zu halten, was eigentlich Finsternis ist. Eine ganz schlimme Verirrung und Verblendung. David erkennt seine Unheiligkeit angesichts des heiligen Gottes. Eben der Reaktion, die Gott damals vorgenommen hat mit dem Wegreißen Usas. In Gottes Gegenwart passt nichts Unheiliges. Und dass das Ganze nicht einfach bloß theoretisch bleibt, zählt jetzt David konkret und praktisch auf, worum es da geht. Da geht es um schuldige Hände, da geht es um unreine Herzen, da geht es um eine falsche Gesinnung, Bedacht auf Lügen und Trügen. Ich sage es jetzt negativ. Das ist ja praktisch die Steuerung des Ego. Da, wo der Mensch sich von seinem Grundverderben her, das ist ja der innerste Kern unseres Wesens, der verdorbenste innerste Kern unseres Wesens ist das Ego. Und da fängt Gott, ich sage es gleich positiv, da fängt Gott an mit der Erneuerung und erneuert den Kern eines menschlichen Wesens durch seinen Heiligen Geist. Da muss also die Erneuerung beginnen, nicht einfach bloß so ein paar Dinge da ändern an der Fassade. Also, die falsche Gesinnung wird angeprangert, das falsche Reden. Wer nicht falsche Eide schwört, der Eid ist ja nicht wahr, die Bestätigung dessen, was ich sage, das stimmt. Und wenn es auch nicht stimmt. Was will David sagen? Der Mensch ist verdorben bis ins Mark. Wie sagten wir gestern Abend in Verbindung mit Psalm 51, die Diagnose Gottes, jetzt frage ich mal ab, wer dabei war. Ja? Die, die nicht dabei waren, sind jetzt aus dem Schneider. Können sagen, wir können es ja nicht wissen. Wie war das mit der Diagnose? Jawohl, die Diagnose Gottes ganz am Anfang kommt ja nach der Sintflutgeschichte. Das ist die Diagnose. Das heißt nichts anderes, verdorben bis ins Mark. Die Diagnose Gottes und Gott gibt trotzdem seinen Menschen nicht auf. Das Hindernis für die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott ist das Sündenverderben des Menschen. Das ist dem David bewusst geworden. Ist das der Grund für das zweimalige Fragen? So wie wir sind, sind wir eigentlich für den heiligen Gott nicht empfangsfähig. Der unheilige Mensch und der heilige Gott passen nicht zusammen. Aber nun kommt etwas. Das ist wie so eine Randnotiz, dass hier etwas steht, was man ganz schnell überliest. Das ist das Geschlecht, Vers 6 ist das. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. Das wird den Segen von dem Herrn empfangen. Aber eigentlich das sündenverdorbene Geschlecht. Das sucht dein Antlitz. Ja, wenn das Antlitz Gottes gesucht wird und ich aber zu diesem heiligen Gott gar nicht hinpasse, was ist denn dann los? Und nun kommt ein Hinweis, der spricht Bände. Nachher wird von dem Herrn Zebaoth geredet, von dem Herrn der Herrlichkeit. Und am Anfang ist von dem Schöpfergott die Rede. Und jetzt wird plötzlich hingewiesen auf einen Gott, der eine ganz besondere Kennzeichnung sich gefallen lässt. So möchte ich es formulieren. Um welchen Gott dreht sich denn da jetzt in Vers 6? Um den Gott Jakobs. Der Gott Jakobs, bleibt mir ruhig bei dem Jakob. Da ist er noch nicht der Israel, da ist er noch der Jakob, der Fersenhalter, der Krummtourige, der Betrüger, der vor seinem Bruder Esau fliehen muss, der mit Gott einen Kuhhandel macht. Wenn du mich wieder zurückbringst in dieses Land, dann wirst du mein Gott sein und so weiter. Also der Jakob in seinem ganzen, ich sag's ruhig so, verdorbenen Menschsein. Dieser Jakob ist es. Und Gott schämt sich nicht, sich Gott Jakobs nennen zu lassen. Nicht bloß an dieser Stelle. Kommt in der Bibel öfters vor. In einem anderen Psalm, der Gott Jakobs. Das ist der Gott, der sich herunterbeugt, der sich wirklich dieses Jakob angenommen hat, der nicht gesagt hat, Jakob, kommt der Esau, ist mir lieber, das ist der so ein Kämpfertyp, den kann ich einsetzen und den kann ich brauchen. Nein, dieser Gott Jakobs, der will gerade den Jakob, diesen krummen Kerl, gebrauchen und nimmt ihn in seine Schule und lässt ihn bei seinem Onkel Laban in die Schule gehen nach allen Regeln erzieherischer, göttlicher Erziehungskunst. Und der Jakob wird erzogen. Der wird wieder betrogen. Der Betrüger wird betrogen. Und dann geht es hin und her und die zwei, die kappeln miteinander. Und der Jakob ist in der Schule und bleibt in der Schule und wird von seinem Gott wieder herumgeholt. Und dieser Gott bringt es fertig, aus dem Jakob einen Israel zu machen. Merken wir etwas? Der heilige Gott schafft sich, das haben wir übrigens gestern in Psalm, wer war da dran? Psalm 110, auch schon gemerkt. Der heilige Gott schafft sich sein Volk selber. Auch das Volk Israel. Das Volk Israel braucht seine Erneuerung, braucht seine Wiedergeburt. Aus dem Jakob muss ein Israel werden. Das Geschlecht, das nach ihm fragt, ist ja das Geschlecht, über das Gott gesagt hat, das ist wie so ein Programmziel. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das hat Gott in die Geburtsurkunde dieses Volkes hineingeschrieben. Am Sinai. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieses heilige Volk. Diese heilige Stadt. 1978 war ich am Toten Meer aus bestimmten Gründen und habe zum ersten Mal damals mir vorgenommen, also da muss ich mir eine Reise nach Jerusalem leisten, vom Toten Meer geht es da 1200 Meter in die Höhe. Da kann man ganz schön Kopfweh kriegen, wenn man aus der Tiefe so hoch dann mit dem Bus da fährt und das verkraften soll. Ging ja auch damals so. Und ich war gespannt. Ich war gespannt auf Jerusalem. 1978, die heilige Stadt Jerusalem. Und dann stand ich an der Westmauer, auch Klagemauer genannt, und habe dort zum ersten Mal die Juden beten sehen. Und habe dann die Stadt kennengelernt, auch unter Führung. Also wenn ich da jetzt anfangen wollte zu erzählen, das wäre ein Vortrag für sich. Und habe gedacht, die heilige Stadt ist doch sehr unheilig. War mein Eindruck. Und an der Klagemauer war mein Eindruck, das geht dort an der Klagemauer zu wie zur Zeit Jesu. Da war ich nicht dabei, aber ich kenne ja ein bisschen die Evangelien. Und so wie das dort berichtet ist, wie Jesus sich mit den Pharisäern auseinandergesetzt hat, wie einfach diese Art von Gesetzlichkeit sich da widerspiegelt, auch an der Klagemauer, dachte ich, in der Tat wie zur Zeit Jesu. Und kam dann zu dem Ergebnis, die eigentlich heilige Stadt ist eine recht unheilige Stadt. Sie ist bis heute. Wie sollten das zusammengehen mit dem heiligen Gott, der doch diese Stadt erwählt hat, den Berg Zion? Wie sollten das zusammengehen? Ihr Lieben, an dieser Stelle, meine ich, leuchtet das Evangelium auf. Das Evangelium, das so lautet, dass der Gott Jakobs das Hindernis, das vorhanden ist, ihm wirklich zu begegnen, selber aus dem Wege räumt. Wie wollen wir uns denn zu solchen Leuten machen, die heilig sind, dass sie zu Gott hinpassen? Wie wollen wir denn die heilige Stadt, nein, die unheilige Stadt, zu einer heiligen Stadt machen, sodass sie wirklich den heiligen Gott repräsentiert? Wie sollte das vor sich gehen? Das kann nur Gott selber machen und er macht es auch. Gott selber hat das Hindernis weggeräumt. Das ist das erste Kommen jetzt seines Königs der Ehren. Da kam der König der Ehren als Aufräumungsarbeiter. Da kam er als das Lamm Gottes, hat die Sünden Israels, deine und meine und die Sünden der ganzen Welt weggetragen. Und jetzt fragen wir nochmals, wer ist denn der, der da Einlass begehrt? Wer steht denn da vor dem Tor und will herein? Und wie kommt denn jetzt David dazu, zu sagen, mache die Tore auf, den lass bitte herein? Ist jetzt die zweite Strophe. Reiß die Tore auf, denn der, der da hereinkommen will, der Einlass begehrt, der ist es wert, dass man ihn einlässt, dass man die Tore weit aufreißt. Das heißt ja, der Herr stark und mächtig, es ist der Herr Zebaoth. Das ist ja kein anderer, der auf Golgatha gesühnt hat und der sein Wiederkommen angekündigt hat. Die gehören zusammen. Das ist ja kein anderer als der Schöpfergott, durch den alles gemacht ist. Das sind dann Erklärungen, die im Neuen Testament ja gegeben sind, vor allem durch Paulus. Das bereits aber hier in diesem Psalm prophetisch drinsteckt. In dem Herrn Zebaoth, in dem Herrn stark und mächtig, mächtig im Streit. In dem Herrn, der sich das Fundament selber geschaffen hat und der das Hindernis selber aus dem Weg räumt. Das zwischen uns und ihm steht. Das, was kein Mensch eigentlich kann. Ihr Lieben, lassen wir die Finger davon, von dem uralten Menschheitsversuch seit dem Sündenfall die Erlösung selber schaffen zu können und zu wollen. Bis hin zu dem Versuch der Humanisten, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und bis hin zu dem Versuch, dass der Mensch in seinem dunklen Drange sich des rechten Zieles doch irgendwie bewusst ist. Das ist Humanismus. Das ist Versuch der Selbsterlösung. Das ist der Versuch in all den verschiedensten Religionen, der Mensch kann's und will's und soll's angeblich selber schaffen. Lassen wir doch die Finger davon, das bringt's nicht. Gott hat es selber getan. Deshalb ist der Ruf, mache die Tore weit, eigentlich eine Aufforderung. Ich spitze das ein bisschen zu jetzt. Eine Aufforderung, die Peter Hane, ich habe das Buch ja auch gestern Abend erwähnt, an irgendeiner Stelle auch erwähnt hat, Peter Hane mit seinem Schluss mit Lustig, das Ende der Spaßgesellschaft, dieser Rennert, ist ja das Buch geworden, was er an einer Stelle besonders sagt, holt Gott zurück in die Politik. Das ist doch, mach die Tore weit, mach die Türen auf, und hol diesen Gott herein, den Herrn Zebaoth, den Herrn stark und mächtig. Da können die Pforten nicht weit genug aufgemacht werden. Und was passiert? Ich möchte mal sagen, schön wäre es, wenn das geschehen würde, dass die Türen aufgemacht würden für diesen Gott. Wer ist der König der Erde? Von dieser Frage sind wir ausgegangen. Ich habe zwei Antworten jetzt gegeben, Schöpfergott und heiliger Gott. Und die dritte Antwort lautet jetzt so, er ist der Herr der Herrlichkeit. Das Wort Ehre, vorhin hat ein Bruder das Wort Doxa genannt, das ist der griechische Begriff ja, für Herrlichkeit oder für Ehre. Steckt beides drin. Kann auch mit Herrlichkeit wiedergegeben werden. Der König der Ehren ist der König der Herrlichkeit. Und für diesen Herrn der Herrlichkeit ist, wie gesagt, es wichtig, dass die Türen, die Tore nicht breit und nicht hoch genug sind. Der Herr der Herrlichkeit, der König der Herrlichkeit ist der, dem alle Mächte zu Gebote stehen, der Herr der Heerscharen. Deshalb heißt mächtig im Streit. Ist der, der alles in den Dienst stellen kann. Ist der, dem ein ganzer himmlischer Hofstaat zur Verfügung steht. Wie hat Jesus das in Gethsemane gesagt? Meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, dass er mir 12 Legionen Engel zur Verfügung stellt? Diesem Herrn Zebaoth steht der ganze himmlische Hofstaat zur Verfügung. Und wenn er will, dann setzt er das ein. Und diesem Herrn der Herrlichkeit ist es sogar gegeben, den satanischen Gegenwillen, also den, der als Störenfried auftritt, der alles verhindern will, der wirklich mit seinem Gegenwillen aktiv ist, dieser Herr der Herrlichkeit bringt es fertig, den satanischen Gegenwillen vor seinen Wagen zu spannen. Dass letztlich der Teufel das tut und ausführt, was dieser Herr der Herrlichkeit will. Brüder und Schwestern, das ist eine Gipfelaussage. Wenn wir gesagt haben, dieser Herr räumt das Hindernis selber weg, dann weisen wir hin auf den gekommenen Herrn, Golgatha. Und wenn wir sagen, dass er als der Herr der Herrlichkeit in Erscheinung treten wird, dann weisen wir hin auf den wiederkommenden Herrn. Und der Gekommene ist auch der Wiederkommende. Und als der Wiederkommende wird er sich in seiner vollen Herrlichkeit kundtun und offenbaren. Gott ist der Kommende. Deshalb mache die Tore weit. In der Welt, bei den Völkern, das kam heute Morgen auch in einem Gebet zum Ausdruck, auch in Israel. Auch in Israel sollte man die Türen auftun für diesen Herrn. Und dann natürlich bei uns, bei jedem Einzelnen. Ich denke manches Mal bei den Weltkonferenzen, die da und dort abgehalten werden auf unserem Globus, da gibt es Klimakonferenzen, da gibt es Finanzkonferenzen und da kommen G7 und was weiß ich, wer alles zusammen. Wie müsste da doch global, ja durch irgendjemand, manches Mal habe ich schon gedacht, das müsste eigentlich Billy Graham sein, der hat ja so auf diesen höheren Ebenen da seine Möglichkeiten gehabt. Heute kann er es auch nicht mehr, aber da müsste jemand auftreten und sagen, ihr lieben Konferenzteilnehmer, da global irgendwo in Rio de Janeiro oder wo es auch sei, ihr lieben Konferenzteilnehmer, mache die Tore auf und die Türen hoch, weit auf für diesen Herrn Zebaoth, für den Herrn der Herrlichkeit. So müsste es eigentlich sein. Fangen wir aber bitte bei uns an. Man kann sich gerne auch hinter dem Globalen verstecken und denken, da müsste es sein. Fangen wir bei uns an. Wie aktuell dieser Ruf ist, mache die Tore weit, wird an einem Beispiel deutlich, dass jeder, der schon einmal auf dem Ölberg stand, ja vor Augen haben kann. Ölberg östlich von Jerusalem. Wer da seinen Blick auf die heilige Stadt wirft, der entdeckt da in der Stadtmauer so die Andeutung von einem Doppeltor. Sagen wir es von einem Tor. Das ist das sogenannte goldene Tor. So wird es genannt. Ich sage die Andeutung von einem Doppeltor. Das ist nämlich ein zugemauertes Tor. Dieses goldene Tor. Und wisst ihr, warum das zugemauert ist? Das haben die Muslime zugemauert, um zu verhindern, jetzt man höre, um zu verhindern, dass der Messias nach Jerusalem kommen kann.
Haben Sie extra noch einen Friedhof davor angelegt?
Weil, auch noch.
Weil der das, dieses Tor unheimlich macht.
Natürlich, der Friedhof ist ein unreiner Ort.
Ja.
Merken wir, es geht wirklich um den Ruf, mache die Tore weit und die Türen hoch. Ja. Und da sind welche, bitte? Ja, Sie glauben ja auch an einen Wiederkommenden, nur ist das bei Ihnen ja nicht der Messias oder der Jesus, den wir als Messias sehen. Goldenes Tor zugemauert, weil man meint, da kann man verhindern, dass dieser herkommt. Es gibt noch viele andere zugemauerte Tore. Es gibt auch zugemauerte Herzenstüren, verschlossen, verhärtet, unzugänglich. Machen wir die Tore auf, die Türen auf, auch die Herzenstüren auf für diesen Herrn. Schöpfergott, heiliger Gott und Herr der Herrlichkeit. Wisst ihr, wie man die Herzenstür aufmacht? Strophe 4 dieses bekannten Adventsliedes heißt: Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ich garantiere, wer diese Bitte von Herzen sagt, ehrlich, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Wer das ehrlich sagt diesem Herrn, der erlebt es, dass er kommt. Zu ihm kommt. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, es ist ja dein Angebot, es ist ja dein Wille, dein Wunsch, dein Sehnen zu kommen, hereinzukommen in unser aller Leben. Hereinkommen zu dürfen in die Welt, in die dunkelsten und verborgensten Ecken und Örter, auch hineinkommen zu dürfen in das Verlorenste, in das Verdorbenste. Du bist dieser Herr, du scheust dich nicht vor dem Schmutz, den du wegräumst. Wir danken dir herzlich, dass dein Wort uns das auf vielfältige Weise sagt. Lass uns das ernst nehmen und recht hören. Wir wollen dir darüber Lob und Dank sagen, dass dein Angebot feststeht und dass keine Macht in der Welt in der Lage ist, dieses dein Angebot auszuschalten. Lob und Dank sei dir, unserem großen Herrn. Amen.